Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Hallo, hier ist wieder das Magazin Gegenpol der Vielfalt Mediathek, das euch heute zur letzten Sendung in diesem Jahr begrüßt. In dieser Sendung wollen wir uns mit dem noch immer sehr aktuellen, aber leider doch in den Medien und auch insgesamt in der Gesellschaft fast vergessenen Themas der rechten Terrorserie des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU, und seiner Aufklärung befassen. 5 Jahre sind seit der Enttarnung des NSU vergangen, die der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof als rechtsextremistische Gruppierung bezeichnete, deren Zweck es gewesen sei, aus einer fremden und staatsfeindlichen Gesinnung heraus vor allem Mitbürger ausländischer Herkunft zu töten. Als erwiesene Straftaten des NSU gelten 10 Morde an Menschen mit Migrationshintergrund und einer Polizistin, Bombenanschläge, unter anderem das Nagelbombenattentat in der Kolbstraße in Köln 2004 und 15 Raubüberfälle. Und alles in der gesamten Bundesrepublik. Zudem wird der NSU mit weiteren nicht aufgeklärten Straftaten, auf die aber rechtsextreme Motive hinweisen, in Verbindung gebracht. Was die Brisanz dieser Vorgänge noch zusätzlich steigert, ist das Versagen der Sicherheitsorgane, also Polizei, Staatsschutz, Verfassungsschutz, beim Verhindern und bei der Aufklärung der Straftaten. Und dieses Versagen ließ oder lässt auch immer noch den Vorwurf laut werden, dass die Sicherheitsorgane oder zumindest einzelne Mitarbeiter vom NSU gewusst haben oder ihn sogar gezielt mitinitiiert haben. Diese Anschuldigungen und Verschwörungstheorien halten sich auch deshalb beständig, weil viele Fragen, die sich rund um den NSU drehen, zum Beispiel auch wie viele Mitglieder eigentlich oder Mitwisser es eigentlich gegeben hat, immer noch nicht zufriedenstellend beantwortet sind. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse im Bund und auch in den Bundesländern haben sich das aber zur Aufgabe gemacht, Licht ins Dunkel zu bringen. Natürlich auch mit dem Ziel, dass nicht wieder eine rechte Terrorgruppe jahrelang mordend durchs Land ziehen kann, ohne dass sie gestoppt wird. Können in dieser Sendung natürlich nicht den gesamten NSU-Komplex behandeln, aber wir können exemplarisch dessen Wirkung und dessen Hintergründe in einem Bundesland näher beleuchten. Wir haben daher die nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Verena Schäffer von Bündnis 90 Die Grünen eingeladen, die unter anderem für ihre Partei im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtages NRW sitzt. Wir freuen uns sehr, dass sie heute zu uns gekommen ist und begrüßen Sie auch sehr herzlich.
Ja, vielen Dank.
Sie sitzen ja seit 2010 im Landtag, sind innenpolitische Sprecherin Ihrer Landtagsfraktion und auch Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus. Vielleicht können wir, bevor wir mit den eigentlichen Taten des NSU in Nordrhein-Westfalen uns beschäftigen, was zu den eigentlichen konkreten Motiven sagen. Und gibt es eigentlich so eine Art Handlungsanleitung oder besser gesagt Inspirationsquellen für die Taten oder für diese Gruppierung?
Ja, die Frage haben wir uns im Untersuchungsausschuss natürlich auch gestellt und wir haben uns dazu Sachverständige eingeladen, die nochmal sehr deutlich gemacht haben, dass, wenn man über Gewalt spricht, man eigentlich über einen sehr festen Bestandteil des Rechtsextremismus, des Rechtsterrorismus spricht und die auch deutlich gemacht haben, dass in der Neonazi-Szene, also auch schon in den 1990er Jahre, die uns ja insbesondere interessieren, weil das ja die Zeit war, wo die Mitglieder des NSU, Böhnhardt, Schäpe und Mundlos, wobei wir nicht wissen, ob es noch weitere Personen gibt. In dieser Zeit haben die sich radikalisiert und deshalb sind für uns die 90er Jahre besonders interessant und wir wissen, dass in dieser Zeit in der Neonazi-Szene schon Konzepte zum sogenannten Leaderless Resistance, also zum führerlosen Widerstand diskutiert wurden, also auch eben in der Neonazi-Szene in Deutschland Thema waren und es gibt so zwei Romane, die wir immer wieder auch angesprochen haben in unseren Zeugenvernehmungen und zwar einmal die Turner Diaries und das Buch The Hunter, wo wir glauben, dass das sozusagen ein Stück weit eine Blaupause ist für das, was der NSU getan hat. Und diese Konzepte haben eben auch immer wieder eine Rolle gespielt in den Blatt-in-Anna-Netzwerken, die eben auch eine wichtige Rolle in Verbindung mit dem NSU spielen. Also es gibt immer wieder Schnittstellen zu diesem Blatt-in-Anna-Netzwerk und auch da spielt dieses Konzept eine Rolle.
Gibt es denn konkrete Hinweise darauf, also auch Äußerungen, entweder von Mitgliedern oder von Leuten, die in diesem sich Umkreis bewegt haben, die sich auf diese Vorbilder oder auf diese Strategien?
Also wir wissen auf jeden Fall, dass diese Bücher eben auch in Deutschland gelesen wurden. Was wir versucht haben herauszufinden, ist, inwiefern sie in Nordrhein-Westfalen in der Neonazi-Szene rezipiert wurden. Wir haben die Behörden immer wieder darauf angesprochen, also bei unseren Zeugenvernehmungen, wenn wir Vertreter der Behörden da hatten, ob diese Konzepte denn bekannt sind. Und ehrlicherweise war es erschreckend, dass vielen Vertretern der Sicherheitsbehörden selbst diese Konzepte nicht bekannt waren. Und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, an dem man zukünftig ansetzen muss, dass eben auch bei Polizei, Verfassungsschutz rechtsextreme Konzepte und Ideen, die da diskutiert werden, eben auch bekannt sind, um eben auch diese Szene richtig einschätzen zu können.
Was wird denn dem NSU konkret in NRW vorgeworfen oder was wird auch noch untersucht? Also bekannt ist ja der Mord an Herrn Kubaschik in Dortmund und auch zwei Bombenattentate in Köln.
Genau, also es gab in der Kölner Propsteigasse einen Bombenanschlag. Und zwar wurde dort in einem Geschäft, in einem Laden eines iranischstämmigen Inhabers eine Bombe platziert. Diese Bombe wurde sehr wahrscheinlich am 21. Dezember 2000 dort abgelegt. Und zwar ist jemand in diesen Laden gegangen und hat Waren in einen Korb gepackt und wollte dann bezahlen, aber hat vorgegeben, dass er sein Portemonnaie vergessen hätte, wollte dieses holen, hat den Korb im Laden gelassen. Die Familie hat den Korb erstmal in einen Nebenraum gestellt und dort gar nicht reingeguckt. Und im Januar 2001, am 19. Januar, hat dann die Tochter des Inhabers sich diesen Korb mal genauer angeschaut. Und in diesem Korb lag eben auch eine Keksdose, die nicht aus dem Laden stammte. Und hat diese Keksdose geöffnet und in demselben Augenblick ist dann eben eine Bombe explodiert. Und die Tochter wurde sehr schwer verletzt. Es ist so, dass bis heute nicht ganz klar ist, wer diese Bombe eigentlich platziert hat, weil nämlich die Opferzeugen weder Böhnhardt noch Mundlos wiedererkannt haben. Und man rechnet eben diese Propsteigasse dem NSU zu, weil der Anschlag in dem Bekennervideo des NSU auftaucht. Also das ist der erste Anschlag. Der zweite Anschlag in Nordrhein-Westfalen war am 9. Juni 2004 in der Kölner Kolbstraße, einer Straße, wo viele türkeistämmige Migrantinnen und Migranten Geschäfte haben und auch leben. Und dort ist eine Fahrradbombe explodiert, eine Nagelbombe. Und es gab 22 Verletzte. Einige Personen waren sehr schwer verletzt. Ja, und die dritte Tat wurde ja gerade eben auch schon genannt. Und zwar wurde am 4. April 2006 in Dortmund ein türkeistämmiger Kioskbesitzer, Mehmet Kubaschik, ermordet in seinem Kiosk. Hier ist eigentlich doch sehr deutlich, dass es der NSU gewesen sein muss, weil nämlich die Tatwaffe eine Ceska benutzt wurde, die auch in den anderen Taten benutzt wurde. Und da ist eben klar, dass es dass diese Tat dieser Serie zugerechnet werden kann. Wir haben uns im NSU-Untersuchungsausschuss aber noch weitere Komplexe angeschaut. Und zwar haben wir uns zum einen noch angeguckt, was es mit dem V-Mann Corelli auf sich hat. Corelli war ein V-Mann des Bundesamts für Verfassungsschutz. Er ist im Jahr 2012 enttarnt worden, also im Zuge dieser ganzen NSU-Aufklärung enttarnt worden, ist dann in ein Schutzprogramm des Bundesamts für Verfassungsschutz gekommen und verstarb im April 2014 in Paderborn, also in Nordrhein-Westfalen. Und deshalb haben wir uns diese Tat noch mal näher angeschaut und beziehungsweise geguckt, was es mit dem Tod des V-Manns Corelli in Nordrhein-Westfalen auf sich hat. Er ist nämlich an einer unerkannten Diabeteserkrankung verstorben. Ja, und ansonsten haben wir uns noch zwei weitere Taten angeschaut, und zwar einmal den Dortmunder Neonazi Michael Berger. Michael Berger ermordete im Jahr 2000, also am 14. Juni 2000, drei Polizisten in Dortmund und in Waltrop und erschoss sich danach selbst. Da haben wir aber keine Hinweise darauf, dass er mit dem NSU etwas zu tun hat oder dass es einen Zusammenhang gibt. Und es gab einen Anschlag am Düsseldorfer Wehrhahn, an einer S-Bahn-Station in Düsseldorf am 27. Juli 2000 auf eine Gruppe von Migrantinnen und Migranten aus Osteuropa mit jüdischem Glauben, die dort in der Nähe eine Sprachschule besuchten. Und diese Tat ist nach wie vor unaufgeklärt.
Aber also kann man was dazu sagen, warum diese Ziele in Köln und Dortmund ausgewählt worden sind? Weil es so an sich, also sagen wir abgesehen von, also es scheint ja recht willkürlich aus, jetzt vielleicht der Kolbstraßenanschlag. Also wie kann man das erklären oder tappt man da noch im Dunkel?
Ja, es gibt bisher eigentlich keine richtige Erklärung, warum der NSU genau auf diese Orte gekommen ist. Bei der Kolbstraße ist es noch offensichtlicher, weil es eben eine Straße ist, wo viele Migrantinnen und Migranten arbeiten und leben. Was die Propsteigasse angeht, ist es so, dass das wirklich eine sehr unscheinbare Straße ist und bei dem Laden von außen nicht erkennbar war, dass es ein Laden ist, der von iranisch-stämmigen Inhabern geführt wird. Und wir haben uns diese Tatorte nochmal genauer angeschaut und uns Grünen ist aufgefallen, dass dieser Tatort in der Propsteigasse in unmittelbarer Nähe zu einem Tatort liegt, wo in den 30er Jahren ein SA-Mann ermordet wurde, ein sogenannter Blutzeuge der Nationalsozialisten, und zwar der SA-Mann Walter Spangenberg. Blutzeugen waren ja Personen, die von den, von den Nazis, von den Nationalsozialisten so genannt wurden, weil es vermeintliche Märtyrer aus ihren eigenen Reihen war, die im politischen Kampf meistens von Kommunisten ermordet wurden. Und das Interessante ist, dass eben die Kölner Kameradschaft, die 98 gegründet wurde, mittlerweile verboten ist. Diese Kölner Kameradschaft trug eben den Namen Walter Spangenberg und hielt eben auch Heldengedenken für ihn ab. Und das Interessante ist, dass sich wirklich alles in einem sehr engen Kreis in der Nähe dieses Tatorts in der Propsteigasse sich bewegt. Also da, dort, wo er lebte, wo er ermordet wurde, aber auch, wo seine, seine Mörder selbst hingerichtet wurden von den Nationalsozialisten. Das Interessante ist, dass man so eine ähnliche Nähe von Blutzeugen, Tatort und Tatort des NSU eben auch in Dortmund sieht. Und zwar in Dortmund ist es so, dass ungefähr 500 Meter weiter von dem Kiosk von Mehmet Kubaschik ein Tatort ist, wo 1930 der SA-Mann Adolf Höh von Kommunisten erschossen wurde. Und auch in Dortmund ist es so, dass die Dortmunder Neonazis sich auf diesen Adolf Höh bezogen haben, Heldengedenken gemacht haben. Und wir haben, das ist eine neue Information, wir haben in den Akten des NRW-Verfassungsschutzes einen Hinweis darauf gefunden, dass die Dortmunder Neonazi-Kameradschaft sich zeitweise auch Sturm 11 Adolf Höh genannt haben. Also das ist natürlich sehr interessant. Es sagt erstmal nicht, dass es wirklich so ist, dass der NSU nach diesen Tatorten gegangen ist, nach diesen Blutzeugen. Aber es könnte natürlich ein möglicher Hinweis auf die Tatortauswahl sein. Es könnte eine Hypothese sein, die man eigentlich weiter verfolgen müsste. Wir haben ähnliche Hinweise auf Blutzeugen, Tatorte, zum Beispiel in Kassel. Und ich meine, dass man eigentlich diesen Hinweisen weiter nachgehen müsste. Es könnte aber auch sein, dass es von dem NSU sozusagen ein Signal an die örtliche Neonazi-Szene sein sollte. Es kann aber natürlich auch sein, dass es ein lokales Unterstützernetzwerk gegeben hat. Das ist ja immer wieder eine Frage, die wir auch diskutieren, ob der NSU vor Ort Helfer hatte.
Das sind ja auch jetzt die bekannten Fälle. Gibt es denn auch noch etwas, was man untersucht hat, wo man spekuliert, das könnten auch vom NSU motivierte Taten gewesen sein in NRW? Also was mir bei der Recherche mal über den Weg gelaufen ist, dass Anschläge in Köln zum Beispiel, wenn es die denn, oder was heißt Anschläge in Köln, aber die nach einem Muster in Köln in den 90er Jahren so abgelaufen sind, war das Thema im Untersuchungsausschuss oder wurde das auch schnell als unbewiesen dann gesehen?
Also es gab in den 90er Jahren 92 und 93 Anschläge in Köln, in Ehrenfeld, in Mauenheim und in Bilderstöckchen, wo auch wieder türkeistämmige Migrantinnen und Migranten betroffen waren. Und diese Taten sind bisher gänzlich unaufgeklärt. Ich glaube eigentlich eher nicht, dass es der NSU war, aber es gibt durchaus Parallelen zu dem Anschlag in der Propsteigasse. Und zwar insbesondere zu dem Bombenanschlag 92 in Ehrenfeld. Und zwar wurde kurz vor Weihnachten 92 in Ehrenfeld als Geschenk verpacktes Paket vor einer Wohnungstür einer türkeistämmigen Familie abgelegt mit so einer zynischen Karte, viel Glück, aber auch noch falsch geschrieben. Und das hat schon gewisse Ähnlichkeiten zur Propsteigasse, wo ja auch die Bombe in einem Paket, also in dieser Keksdose abgelegt wurde. Und leider ist es so, also wir haben das immer wieder im NSU-Untersuchungsausschuss thematisiert, nicht nur wir Grüne, sondern natürlich auch die anderen Fraktionen. Leider ist es so, dass die Akten von 92 nicht mehr vorhanden sind. Also wahrscheinlich sind sie einfach nicht mehr da. Zumindest haben wir sie nicht bekommen. Und offenbar ist es so, dass die Kölner Polizei jetzt auch keine Verbindung zum Anschlag in der Propsteigasse gezogen hat, was natürlich schwierig ist, weil es da einfach diese Parallelen gibt.
Mhm. Gerade nochmal auf den Zurückkommen auf den Propsteigassen-Anschlag. Das hat ja auch nochmal auch bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt, dass es den Vorwurf gab, dass ein V-Mann an der Tat beteiligt gewesen sein sollte, auch ganz aktiv, also dass eben nicht Böhnhardt mundlos diese Bombe dann abgegeben haben, sondern dass das diese Person gewesen sein soll. Inwieweit kann man denn eigentlich darüber spekulieren, dass so ein Netzwerk überhaupt existiert hat? Mal abgesehen von V-Mann und Verfassungsschutz, da kommen wir gleich nochmal hin, aber dass dieser Komplex Helfer oder auch Tatbeteiligte, die eben nicht dieser Dreierkonstellation zugehörig sind, sondern die in diesem Umkreis auch innerhalb dieser Tatorte eigentlich gelebt haben und denen geholfen haben.
Ja, also wir haben uns eigentlich relativ intensiv mit dem rechtsextremen Szene in Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Da ist, glaube ich, Dortmund nochmal ein gutes Beispiel, weil ja nur 2 Tage nach dem Mord an Helmut Kubaschik in Dortmund es einen NSU-Mord in Kassel gegeben hat. Und auffällig ist, dass es sowohl in Dortmund als auch in Kassel eine Neonazi-Szene gibt, die sehr eng verwoben ist. Und zwar spielt sich das alles so ein bisschen um die Band Eudoxie ab. Es gab so eine Gruppe, die sozusagen als sogenannter Saalschutz, könnte man vielleicht sagen, in Anführungsstrichen, auf Konzerten aufgetreten ist und da die Band geschützt hat, und zwar die Eudoxie Street Fighting Crew. Und das Interessante ist, dass der Anführer von denen, Stanley Röske, eben aus Kassel kommt, obwohl die Band Eudoxie eine Dortmunder Band ist. Also es gibt da sehr enge Verbindungen zwischen beiden Tatorten, und also in der Neonazi-Szene, und es ist schon sehr interessant, dass es diese zeitliche Nähe einfach gibt. So, und das ist der eine Punkt, aber ich habe ja auch schon gesagt, auch in der Propsteigasse ist nach wie vor eigentlich offen, oder es wird darüber spekuliert, wer diese Bombe abgelegt hat, weil die Opferzeugen, wie gesagt, auch vor dem Prozess in München weder Mundlos noch Böhnhardt wiedererkannt haben und es bisher nicht wirklich beweissicher gemacht werden konnte, dass eben Mundlos und Böhnhardt sozusagen die Täter waren. Und das deutet schon darauf hin, oder auch, ich meine natürlich auch die Tatortauswahl in der Propsteigasse, aber auch die Frage in der Kölner Kolbstraße, wie eigentlich der engere NSU, also Böhnhardt und Mundlos und Schäpe eben, wie die es geschafft haben, mit dem Fahrrad, also mit 3 Fahrrädern, zwar einmal das Tatfahrrad, aber eben auch die beiden Fluchtfahrräder und der Bombe, also dieser Nagelbombe, dass sie wirklich von Ostdeutschland nach Köln damit gekommen sind. Also das ist auch so eine Frage, wo ist eigentlich die Bombe montiert worden? Das sind alles so Fragen, die nach wie vor offen und ungeklärt sind, aber darauf hindeuten oder zumindest die These unterstützen, dass es ein Unterstützernetzwerk vor Ort gegeben hat.
Wie ist denn da eigentlich die Unterstützung der Sicherheitsorgane jetzt auch im Untersuchungsausschuss? Ist es also mal als abgesehen, welche Versäumnisse es gegeben hat, sondern wird denn da offensiv eigentlich mit aufgeklärt? Oder ziehen sich diese Versäumnisse, die ja jetzt schon auch sehr breit in den Medien und so weiter diskutiert worden sind, ziehen sie sich aber weiter durch den Untersuchungsausschuss eigentlich durch?
Also die meisten Probleme hatten wir mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Und zwar wollten wir die Abteilungsleiterin vor dem Untersuchungsausschuss vernehmen, also im Untersuchungsausschuss vernehmen, die zuständig war für diesen V-Mann Corelli, der eben 2014 in NRW gestorben ist. Und da hat das Bundesamt für Verfassungsschutz sehr lange nicht zugelassen, dass wir sie öffentlich vernehmen dürfen. Dazu muss man wissen, dass im Untersuchungsausschussgesetz des Landes steht, dass Sitzungen der Untersuchungsausschüsse grundsätzlich öffentlich zu erfolgen sind, weil es natürlich auch darum geht, nicht nur Sachen aufzuklären, sondern es einfach ein öffentliches Interesse gibt. Und das finde ich gerade beim Komplex NSU auch nochmal besonders wichtig. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat uns lange Zeit nicht gewährt, diese Person öffentlich zu vernehmen. Es hat dann sehr viel Druck geben müssen von uns, medialen Druck, aber auch die Androhung, auch rechtlich dagegen vorzugehen. Wir haben mit den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses im Bundestag gesprochen. Das alles hat dann irgendwann und jetzt vor wenigen Wochen endlich dazu geführt, dass wir sie vernehmen konnten. Frau Büttefeld, die sonst auch öffentlich auftritt und Ausstellungen und Ähnliches öffentlich eben auch vorstellt, dass wir sie endlich vernehmen konnten. Und das war eine Vernehmung, die einfach vieles nochmal klar gemacht hat, welche also dass das Bundesamt für Verfassungsschutz im Prinzip nie ein Interesse daran hatte, öffentlich zu machen, dass dieser Corelli in Nordrhein-Westfalen gestorben ist.
Vielleicht können wir es ja mit Beispielen auch nochmal und den Hörern klarer machen, welche Versäumnisse eigentlich jetzt auch bezogen auf vielleicht auch die bekannten Tatorte in dem NSU-Komplex hier in Nordrhein-Westfalen eigentlich gemacht worden sind von den Sicherheitsorganen.
Ja, also ich muss vielleicht vorab sagen, dass wir momentan ja noch mitten in der Beweisaufnahme sind. Also es werden noch Zeugen vernommen. Wir lesen natürlich noch Akten der Behörden. Also wir haben wahnsinnig viele Akten von allen möglichen Sicherheitsbehörden natürlich angefordert. Und ich jetzt hier noch keine Beweiswürdigung machen darf, weil das dem Untersuchungsausschuss noch vorbehalten ist. Aber ich kann natürlich jetzt schon mal zu den einzelnen Taten und Komplexen eine Einschätzung abgeben über das, was wir so im Untersuchungsausschuss thematisiert haben und was so unsere ersten Ergebnisse sind. Ich würde das gerne so ein bisschen nach den Komplexen aufgliedern und zwar mit der Propsteigasse, also einfach zeitlich auch damit beginnen. In der Propsteigasse ist es so, dass 2006 die Asservate vernichtet wurden. Also die Tat war ja, wie gesagt, die Bombe wurde 2000 abgelegt, 2001 ist sie explodiert. Die Asservate wurden 5 Jahre später vernichtet. Und das macht natürlich jetzt gewisse Probleme bei den Nachermittlungen. Also das BKA und auch der Generalbundesanwalt ermitteln ja immer noch, jetzt auch für den Prozess in München gegen Beate Zschäpe und andere. Und das Problem, dass diese Asservate vernichtet wurden, ist natürlich, dass zum Beispiel keine DNA-Spuren mehr vorhanden sind. So, das ist ein Punkt, über den man diskutieren muss. Was heißt das für zukünftige Verfahren? Wann dürfen Asservate vernichtet werden? Interessant für die Propsteigasse ist auch nochmal die Frage, wie war eigentlich der Verfassungsschutz NRW eingebunden? Und da sind unsere Erkenntnisse so weit, dass sich der Verfassungsschutz NRW eigentlich nie mit der Propsteigasse auseinandergesetzt hat. Dabei war es da ist eine Bombe abgegeben worden. Und wir wissen, dass die Polizei Köln beim Verfassungsschutz auch eine Abfrage gemacht hat. Das wissen wir aber nicht aus den Akten des Verfassungsschutzes NRW selbst, sondern nur vom Bundesamt für Verfassungsschutz, wo diese Abfrage der Polizei Köln noch in den Akten vorhanden war. Wir haben beim NRW-Verfassungsschutz keinerlei Akten über die Propsteigasse gefunden. Bei der Kolbstraße muss man sagen, da macht sich vielleicht am eklatantesten bemerkbar, dass die Behörden überhaupt nicht nach rechts ermittelt haben, also wirklich unhaltbare Thesen aufgestellt haben, zum Beispiel von organisierter Kriminalität und wirklich die Opfer zu Tätern gemacht haben. Das ist, finde ich, an der Kolbstraße mit am deutlichsten zu sehen. Aber auch in den Ermittlungen sieht man ganz deutliche Fehler. Und ich würde nicht nur von Fehlern sprechen, sondern wirklich auch von einem Versagen. Wir sind zum Beispiel der Frage nachgegangen, wo ein Dossier des Bundesamts für Verfassungsschutz geblieben ist, über die sogenannten Copeland-Bombings in London. Und zwar hat der Neonazi David Copeland 1999 eine ganze Serie von Nagelbombenattentaten in London verübt. Und es gab ein Dossier, ein Schreiben vom Bundesamt für Verfassungsschutz, wo Parallelen zur Kolbstraße aufgezeigt wurden. Und das haben die auch dem Landesamt für Verfassungsschutz geschickt, also dem NRW-Verfassungsschutz. Die wiederum haben es aber nicht der Polizei in Köln weitergegeben. Und es ist da sozusagen hängen geblieben. Und das unterstützt auch nochmal die These des Bundestags, die in ihrem ersten Untersuchungsausschuss sehr klar auch nochmal gemacht haben, dass es eine sehr schlechte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Sicherheitsbehörden gegeben hat. Gleichzeitig muss man aber sagen, die Polizei in Köln hatte sehr wohl Hinweise auf diese Parallelen zu London, zu diesen Anschlägen, weil nämlich das BKA, also das Bundeskriminalamt, ein Papier von Scotland Yard auch zu diesen Anschlägen in London an die Kölner Polizei weitergeleitet hat. Und naja, was macht die Polizei in Köln damit? Im Prinzip nichts. Also es ist im Prinzip in der Schublade gelandet. Zumindest ist das so bisher unsere Erkenntnis. Und es ist nicht wirklich, man ist ihm nicht wirklich nachgegangen und hat nicht nach rechts ermittelt. Das, wie gesagt, macht sich an der Kolbstraße einfach sehr deutlich fest. Aber auch bei dem Mord in Dortmund haben wir nochmal deutlich herausarbeiten können, dass die Polizei im Prinzip nicht nach rechts geguckt hat, obwohl es in Dortmund ja eine sehr gewaltbereite, waffenaffine Neonazi-Szene gegeben hat und nach wie vor eben auch gibt. Und es gibt sogar eine Zeugenaussage von einer Frau, die Mundlos und Böhnhardt am Tatort gesehen hat und davon gesprochen hat, dass sie Nazis oder Junkies gesehen hätte. Das wäre so ihr erster Eindruck gewesen. Komischerweise verschwindet dieses Nazis dann aus den Akten und dem wird überhaupt nicht nachgegangen. Und bei Dortmund muss man auch noch mal sagen, Man wusste ja bei Dortmund, dass es sehr wahrscheinlich dieser, oder nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern dass es dieser Ceska-Mordserie zugehörig ist oder zugeordnet werden kann. Es gab ja schon mehrere Morde in anderen Bundesländern. Der Mord in Dortmund war der achte Mord. Und trotzdem hat man sich, also es gab eine Arbeitsgruppe in Nürnberg, wo die Ermittlungsstränge der verschiedenen Polizeibehörden in den unterschiedlichen Bundesländern zwar zusammenliefen und auch ausgetauscht wurden, aber man hat sich wohl auf politischer Ebene dagegen entschieden, dass man gebündelte zentrale Ermittlungen auf Bundesebene durch das BKA und den Generalbundesanwalt führt. Und ich glaube, dass das eben auch ein Fehler ist, beziehungsweise dass man das diskutieren muss, ob das so richtig war, dass man gesagt hat, man lässt die Ermittlungen vor Ort laufen und bündelt das zwar nur, also man tauscht sich aus, aber im Prinzip, dass es sozusagen keine einheitlichen Ermittlungen gab. Und dieser Arbeitsgruppe wurde sogar, das ist ganz interessant, wurde sogar auch nach dem Mord in Dortmund und in Kassel dann in so einer operativen Fallanalyse diskutiert, dass man davon ausgehen könnte, dass diese Mordserie rassistisch motiviert ist. Man ist dem aber im Prinzip nicht nachgegangen, sondern hat eine weitere Fallanalyse in Auftrag gegeben und die kam wieder zu einem ganz anderen Ergebnis. Und man hat sozusagen diese Erkenntnisse oder diese Ideen, die man hatte, einfach fallen lassen. Und man ist auch nicht der Frage nachgegangen, beziehungsweise man hat es diskutiert, aber hat sich dann dagegen entschieden, eine Vergleichsanalyse zu machen von dem Anschlag in der Kolbstraße und dieser Ceska-Mordserie. Also man hat beides nicht in Verbindung gebracht, obwohl es Zeugenaussagen gab, zum Beispiel von Tätern mit Fahrrädern in der Nähe des Tatorts, die ja eine Verbindung hergestellt haben im Prinzip. Aber man hat das in dieser Arbeitsgruppe Nürnberg, also bei den Polizeiermittlungen, im Prinzip nicht in Verbindung miteinander gebracht. Und auch das ist ein Ermittlungsfehler im Prinzip. Mhm. Man hätte vielleicht weiterkommen können, wenn man diesen Anschlag in der Kolbstraße und auch diese Ceska-Mordserie in einem betrachtet hätte.
Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, gibt es denn Hinweise darauf, dass das auch ganz bewusst versäumt worden ist?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich halte wenig von Verschwörungstheorien, die in die Richtung gehen, dass wir einen tiefen Staat in Deutschland haben und dass bewusst sozusagen nicht nach rechts geguckt wurde. Also bewusst im Sinne von, dass man Taten decken wollte oder dass man selber beteiligt war. Davon halte ich ehrlich gesagt sehr wenig. Nichtsdestotrotz muss man die Fehler, und ich würde sie wirklich nicht nur Fehler nennen, sondern das ist aus meiner Sicht ein Versagen der Sicherheitsbehörden, dass man eben nicht nach rechts ermittelt hat. Und wir haben an vielen Punkten, an vielen Stellen, hat schon der Ausschuss im Bundestag, aber eben auch in NRW ist es nochmal deutlich geworden, sind eben Pannen, Fehler, Versagen passiert. Und das gilt es eben weiter aufzuarbeiten. Also das ist ja im Prinzip auch die Aufgabe eines Untersuchungsausschusses, dass wir nicht nachher die Schuld von Schäpe feststellen können. Wir sind kein Gericht, sondern unsere Aufgabe ist es, darauf zu gucken, wo haben die Sicherheitsbehörden versagt und wo gibt es eben Nachbesserungsbedarf. Also wo müssen eben auch Konsequenzen rausgezogen werden.
Aber also man kann schon sagen, dass aber, sagen wir mal, Vorbehalte, Vorurteile ja mit, also gerade wenn man jetzt das Beispiel Kolbstraße nimmt, haben wir schon mit in die Ermittlungen reingespielt, dass man nicht nach rechts geguckt hat.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist natürlich immer ein schwieriger Vorwurf, sozusagen, das ist ja der Rassismusvorwurf. Aber aus meiner Sicht, und wir sind, wie gesagt, noch nicht am Ende sozusagen unserer Beratung im Ausschuss. Aber das, was wir wissen, das würde ich schon so einschätzen, dass es da Vorurteile gegeben hat, auch rassistische Vorurteile. Wenn man bei diesen Taten bei im Prinzip allen NSU-Taten ja nie nach rechts geguckt hat, sondern im Gegenteil immer den Opfern, den Opferfamilien, den Angehörigen unterstellt hat, dass die Mordopfer, aber auch zum Beispiel in der Kolbstraße da die Betroffenen, dass die was mit organisierter Kriminalität zu tun hätten, mit Drogenhandel, mit Schutzgelderpressung und so weiter. Und es ist schon komisch, dass man dann direkt, wenn man über die Kolbstraße diskutiert oder spricht, man sozusagen auch so ein Bild kommt. Also da frage ich mich, was für ein Bild herrscht eigentlich in der Kölner Polizei über die Kolbstraße vor. Und auch in Dortmund ist das nochmal sehr deutlich geworden. Und wir haben das auch von Personen gehört, was den Mord in Kassel angeht. Da waren Opfer, Personen, die vom NSU umgebracht wurden, wo man keinerlei solcher Verbindungen in die organisierte Kriminalität überhaupt festmachen konnte. Es gab überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, die irgendwie die was hergegeben hätten und hat trotzdem diese Ermittlungen immer aufrechterhalten. Und wir haben ja im NSU-Untersuchungsausschuss auch Opfer gehört. Also das war uns sehr wichtig. Das haben wir übrigens auch als allererster Untersuchungsausschuss gemacht, dass wir gesagt haben, also die anderen Untersuchungsausschüsse, die es bisher gegeben hat, die haben das nicht gemacht. Die haben keine Opferzeugen gehört. Wir haben gesagt, wir müssen auch den Opfern eine Stimme in diesem Untersuchungsausschuss geben und haben sie eben als Zeugen vorgeladen. Und natürlich im Einverständnis eben auch mit den Opferzeugen haben sie vorgeladen und vernommen. Und da haben sie nochmal sehr deutlich geschildert, welche Auswirkungen diese Ermittlungen gegen sie bzw. gegen ihre Angehörigen, welche Auswirkungen das eben hatte. Also insbesondere Gamze Kubaschik, die Tochter des Ermordeten, Mehmet Kubaschik in Dortmund, hat nochmal sehr deutlich gemacht, welche Auswirkungen diese Ermittlungen auf ihr Leben hatten, dass sie in der Nachbarschaft bedroht wurde, beschimpft wurde und dass das im Prinzip Auswirkungen dieser Ermittlungen einfach waren, die im Prinzip einen Tag nach dem Mord an ihrem Vater schon losgegangen sind.
Das ist ja auch ein Punkt, jetzt auch mal abgesehen von der, sagen wir mal, individuellen Opferangehörigen, wird das ja wahrscheinlich auch eine Auswirkung auf Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ja eigentlich auch haben. Also was können Sie da sagen? Kann man aus dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss da vielleicht eine Einschätzung geben, wie das eigentlich für Menschen sich ausgewirkt hat, die potenzielle Opfer sozusagen von so einer rechten Terrorgruppe eigentlich sind?
Naja, also ich möchte mir eigentlich nicht anmaßen, diese Perspektive jetzt hier wiedergeben zu können, weil ich selber keinen Migrationshintergrund habe und ich glaube, ich kann diese Perspektive also so nicht wiedergeben, beziehungsweise es müsste jemand machen, der selber aus dieser Community auch stammt. Aber man kann vielleicht so global sagen, dass natürlich das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden, ich würde sagen, sowohl bei Menschen mit Migrationshintergrund als auch bei anderen Personen einfach unglaublich gelitten haben. Also das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden ist da verloren gegangen. Und aus meiner Sicht können die Sicherheitsbehörden das auch nur wiederbekommen, indem sie zum Beispiel möglichst transparent auch arbeiten. Also da muss Vertrauen wiedergewonnen werden und das halte ich auch für eine große Aufgabe. Leider führt ja das Verhalten der Sicherheitsbehörden nicht immer dazu. Also ich hatte gerade schon das Verhalten des Bundesamts für Verfassungsschutz angesprochen und wenn man sich da wirklich mal anguckt, jetzt im Komplex Corelli, dass sie nicht öffentlich machen wollten und das war ja schon nach Enttarnung des NSU, dass sie nicht öffentlich machen wollten, dass dieser Corelli ein V-Mann des Verfassungsschutzes war. Sie wollten ihn sogar unter Tarnnamen bestatten lassen. Sie wollten die Angehörigen nicht darüber informieren. Das ist alles nur zufällig rausgekommen und dann konnten sich die Angehörigen bei der Staatsanwaltschaft melden und dann ist es eben doch nicht dazu gekommen und dieser Corelli wurde dann unter seinem richtigen Namen bestattet. Aber all das führt ja nicht dazu, dass das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden gerade gestärkt würde. Und ich sehe aber unsere Aufgabe oder die Aufgabe des, eines Untersuchungsausschusses auch darin, dass wir natürlich auch im Sinne der Opfer versuchen, diese Taten oder das Verhalten der Behörden aufzuarbeiten und auch möglichst viel Licht ins Dunkeln zu bringen.
Was bedeutet denn eigentlich dieser NSU, diese Tarnung beziehungsweise diese Serie? Was bedeutet das eigentlich für die extreme rechte Szene heute?
Ja, das Interessante ist ja, dass sich kurz nach Selbstenttarnung des NSU, kurz nach der Aufdeckung, sich die Kameradschaft Aachener Land, die mittlerweile ja auch verboten wurde, also 2012 wurde sie verboten, die haben sich kurz nach dieser Selbstenttarnung auf den NSU bezogen und haben auf ihrer Internetseite diese Comicfigur Paulchen Panther gestellt, mhm, in Anlehnung an das Bekennervideo des NSU, was ja auch mit Paulchen Panther war. Und sie haben den Text des Songs Döner-Killer-Song der Band Gigi und die braunen Stadtmusikanten, der ja im Prinzip auch einen Bezug auf den NSU eben hat, haben sie auf ihre Internetseite gestellt. Also es ist eine ganz klare Sympathiebekundung der rechten Szene. Und ansonsten, man hört halt keine Distanzierung aus der rechtsextremen Szene zum NSU. Ne? Ganz im Gegenteil. Also es gibt auch viel Sympathiebekundung für zum Beispiel Ralf Wohlleben, der auch mit angeklagt ist. Und aus meiner Sicht ist es sehr offensichtlich, dass es einen positiven Bezug der rechtsextremen Szene auf den NSU gibt.
Das heißt, potenziell kann sich das auch wiederholen, was jetzt erstmal die Einstellung in der rechtsextremen Szene halt angeht. Also die so eine Art, wie man immer sagt, so einen rassistischen Krieg in Anführungsstrichen dann vom Zaun zu brechen. Also das als Hintergrund. Also dass diese Gefahr immer noch da ist, dass sich die NSU sozusagen wieder wiederholen kann.
Ich würde sagen, die Gefahr ist da. Ich meine, momentan erleben wir ja auch eine massive Zunahme rechtsextremer, rassistischer Gewalt. Eben auch im Zuge der Zuwanderung von vielen Geflüchteten. Die Zahlen steigen ja massiv an. Zahlen, was Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte angeht und so weiter. Und die große Aufgabe ist es eben, dass wir auch angesichts des islamistischen Terrorismus die Gefahr des Rechtsextremismus nicht aus den Augen verlieren dürfen. Also es ist ja die Gefahr, dass es wieder verharmlost wird, wie es ja schon einmal war. Ich würde sagen, nach dem 11. September, nach dem Anschlag in New York, wurde der Rechtsextremismus aus meiner Sicht in Deutschland verharmlost. Und das hat, finde ich, auch mit dazu geführt, oder denke ich zumindest auch dazu geführt, dass auch der NSU nicht aufgedeckt wurde und dass man eben auch nie nach rechts geguckt hat, weil ihm einfach nicht bewusst war oder den Behörden nicht bewusst war, welche Gefahr eben aus dieser Richtung oder von Rechtsextremen ausgeht. Und das darf uns auf keinen Fall wieder passieren.
Wie schätzen Sie denn da die Macht von Untersuchungsausschüssen dagegen zu steuern?
Naja, also man muss sich, glaube ich, erstmal bewusst machen nochmal, welche Aufgabe haben Untersuchungsausschüsse. Wir können ja vor allen Dingen versuchen, das aufzuarbeiten, was bei den Behörden falsch gelaufen ist. Das ist unsere Aufgabe, und zu gucken, wo gab es politische Entscheidungen, die die Arbeit der Sicherheitsbehörden beeinflusst haben. Und das machen wir eben auch. Dafür war es sehr richtig, nach wie vor würde ich das sagen, dass wir diesen Untersuchungsausschuss in NRW eingerichtet haben. Übrigens mit allen Fraktionen. Auch das zeichnet vielleicht diesen NSU-Untersuchungsausschuss in Nordrhein-Westfalen aus, dass wir da sehr gut mit allen Fraktionen zusammenarbeiten und da ein gemeinsames Aufklärungsinteresse haben. Naja, und wir können durch unsere Arbeit das Thema eben immer wieder in der Öffentlichkeit halten. Auch das ist ja wichtig. Also es gibt ja so viele Themen, die den NSU im Prinzip überlagern, und der Prozess in München oder auch die Arbeit der Untersuchungsausschüsse hat ja leider gar nicht mehr so einen großen Fokus in den Medien. Das ist aber unsere Aufgabe, würde ich sagen, dass wir dieses Thema immer wieder auch in der Öffentlichkeit präsent halten und präsent machen. Und es gibt, das kann ich vielleicht noch sagen, es gibt auch schon eine ganz konkrete Konsequenz aus unserem Untersuchungsausschuss, auch wieder im Zusammenhang mit diesem V-Mann Corelli. Und zwar gab es eine Zeugenaussage von einem Gutachter, Professor Dr. Scherbaum, der nach dem Tod von Corelli seine Todesursache untersucht hat und festgestellt hat, er ist an einem Diabetes erkrankt und verstorben, und gesagt hat, dass man diese Diabetesform im Prinzip nicht von außen auslösen kann. Also, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Und diese Aussage, die er damals gemacht hat, hat er vor unserem Untersuchungsausschuss revidiert. Er hat gesagt, er hat sich nochmal Studien angeguckt und er würde das jetzt heute so nicht mehr sagen und schreiben, sondern es gibt durchaus ein Mittel, ein Rattengift, was man von außen sozusagen jemanden geben könnte und das dann eben dieses Diabetes auslösen könnte. Also sprich, es ist theoretisch denkbar, dass dieser Corelli ermordet wurde. Das ist ja im Prinzip die Aussage. Und weil er diese Aussage vor dem Untersuchungsausschuss gemacht hat, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Paderborn erneut und gibt nochmal neue Gutachten in Auftrag, um zu klären, also zu versuchen zu klären, an welcher Todesursache dieser Corelli jetzt gestorben ist. Und das wäre natürlich ohne die Arbeit des Untersuchungsausschusses, würde es diese neuen Ermittlungen nicht geben.
Das heißt also, zentrale Aufgabe Aufklärung und das auch immer wieder ins Bewusstsein auch der Sicherheitsbehörden und der Gesellschaft auch wieder zu tragen.
Und natürlich auch, um Konsequenzen zu ziehen. Also das ist ein Bestandteil unseres Untersuchungsauftrags, dass wir jetzt nicht nur aufklären und aufarbeiten, sondern auch gucken, wo sind Fehler gemacht worden, wo gibt es Schnittstellen, wo gibt es Probleme, was man in Zukunft eben verändern muss. Und das ist daran arbeiten wir momentan. Wir versuchen mit allen Fraktionen gemeinsame Konsequenzen zu erarbeiten, also zu gucken, wo muss sich was ändern bei den Behörden, aber wo muss sich zum Beispiel auch in der Präventionsarbeit was ändern, wo kann man noch von Seiten der Politik auch was dafür tun, dass mehr in der Präventionsarbeit getan wird. Und der Bundestag hat es ja geschafft, in seinem ersten Untersuchungsausschuss, mittlerweile läuft ja der zweite, aber der erste Untersuchungsausschuss hat einen Abschlussbericht geschrieben, wo 47 gemeinsame Handlungsempfehlungen rausgegeben wurden für die Sicherheitsbehörden und für die Präventionsarbeit. Und das ist natürlich auch die Aufgabe unseres Untersuchungsausschusses, dass wir jetzt versuchen, eben diese Handlungsempfehlungen und diese Konsequenzen herauszuarbeiten. Eine Konsequenz ist auch schon gezogen worden. schon vor dem Untersuchungsausschuss. Und zwar wurde 2013 hier in Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland der Verfassungsschutz reformiert. Also wir haben ein neues Verfassungsschutzgesetz im Landtag beschlossen und viele Konsequenzen aus dem NSU gezogen, aus dem NSU-Versagen der Behörden.
Wir wünschen Ihnen noch weiterhin da viel Erfolg, auch in der Aufklärung. Was man aber vielleicht auch sagen kann, ist, es bleibt noch viel zu tun wahrscheinlich. Also es ist noch nicht alles aufgedeckt rund um den Komplex. Und vielleicht gibt es ja dann nochmal einen zweiten Untersuchungsausschuss. Wir danken Ihnen auf jeden Fall sehr für das Gespräch. Es war sehr informativ und wünschen unseren Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank.